Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
If you want to see more companies make things in America, consider buying more things from companies who are already doing that very thing. Companies like American Giant. These guys have been making t-shirts, sweatshirts, flannels, and blue jeans in America for the last 14 years, with cotton grown right here in the USA. That means good jobs for lots of hardworking Americans in factory towns all over the country. Check out their stuff in stores everywhere, or pick up something awesome at American-Giant.com.
Drohnen. Im Ukraine-Krieg spielen sie eine neue Rolle, denn sie haben die Art der Kriegsführung völlig verändert. Warum Drohnen für beide Kriegsparteien so wichtig sind, das erklären wir in dieser Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Und Drohnen verändern nicht nur die Arbeit der Militärs, sondern auch den Alltag der Ukrainerinnen und Ukrainer.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Politikchef der Neuen Ruhr Neue Rhein Zeitung aus Essen. Ich berichte für die Funke Mediengruppe aus Kriegs- und Krisengebieten, also aus der Ukraine, aber auch aus Israel, Irak, Syrien, Afghanistan und anderen Ländern. Das heißt, meine Berichte könnt ihr nicht nur bei NAZ online lesen, sondern auf allen Webseiten. Unsere Funke Mediengruppe, dazu gehört unter anderem auch das Hamburger Abendblatt oder die Berliner Morgenpost oder die WAZ. Die Artikel findet ihr zum Beispiel auf naz.de/politik oder abendblatt/politik. Wir starten diese Folge mit dem Blick auf die Rolle der Drohnen im militärischen Einsatz.
I think I won't be wrong if I'll say that the drones changed everything. When you imagine a modern war, when you imagine two huge armies collide, you probably think of super high-tech tanks, fighter jets, and so on, lasers, I don't know. But actually, we came to a point when a good FPV drone pilot with a FPV drone that costs like 500 euros can destroy a multi-million dollar tank. Same thing apply to those Shahed drones that Russians launch towards Ukraine almost every night. Of course, it's just a civilian person thought, but I'm pretty sure that those drones are cheaper than the rockets, anti-air defense missiles that we are using to shut them down. And of course, those drones are noisy, they are slow, and they look like they are easy to shut down, but they are maybe used to just, I don't know, exhaust anti-air defense capabilities.
Das ist Mitya. Mitya ist Journalist, beziehungsweise ist Journalist gewesen, bevor die russische Invasion begonnen hat im Februar 2022. Und er kommt aus Odessa, der Hafenstadt am Schwarzen Meer. Im vergangenen Jahr ist Odessa immer wieder aus der Luft attackiert worden, unter anderem auch mit Drohnenschwärmen, Drohnen des Typs Shahid. Das sind eigentlich iranische Drohnen, die mittlerweile aber auch in Russland hergestellt werden, sozusagen als Lizenzprodukt. Mitya begleitet uns, das heißt, die Fotografen, mit denen ich unterwegs bin, entweder André Hirz oder Reto Klar, und mich auf unseren Reisen durch die Ukraine. Er ist Fixer, so nennen wir die Menschen, die uns Zugänge öffnen in der Ukraine, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Kriegsgebieten, wo wir unterwegs sind. Das sind Einheimische zum allergrößten Teil. die sich eben auskennen vor Ort, die die Landessprache sprechen und die uns, wie gesagt, dann Zugänge aufmachen und uns auch Akkreditierung besorgen, Genehmigung besorgen, damit wir eben beispielsweise an die Front gehen können. Fixer organisieren außerdem Interviews und machen sich auch so ein bisschen darüber schlau, wie ist jetzt gerade die aktuelle Sicherheitslage in den Gebieten, wo wir hingehen wollen. Das gehört dann natürlich ins Themenfeld Risikomanagement. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, wo wir genau hingehen und dass die Risiken nicht so hoch werden. Und dafür ist Mitya eben auch jemand, der sich da auskennt. Was Mitya hier auf den Punkt gebracht hat, ist ein wichtiger Aspekt fürs Militär. Drohnen sind günstig. Günstig dahingehend, dass die Drohnen, die wir da in der Ukraine sehen, größtenteils nicht die sind, die man vielleicht vorher gekannt hat, vor diesem Krieg, die man aus den Aufnahmen, auch in irgendwelchen Actionfilmen sieht, diese amerikanischen Drohnen, diese gewaltigen Kriegsmaschinen, schwerst bewaffnet, die zig Millionen Dollar kosten, mit denen die Amerikaner beispielsweise in Afghanistan oder im Irak oder in Syrien gezielt Terroristen ausschalten und ähnliche Dinge machen. Solche Drohnen sind das eben nicht, sondern das sind größtenteils Drohnen, ja, ganz normaler Bauart, also zivile Drohnen, wie man sie bei uns im Elektrofachhandel kaufen kann, die ein paar hundert Dollar kosten, ein paar hundert Euro kosten. Und das Spannende ist eben, und das erklärt Mitya ja auch, dass diese Drohnen eingesetzt werden, um ja sehr teures Kriegsgerät zu zerstören. Also der teuerste russische Panzer beispielsweise, der da in der Ukraine im Einsatz ist, der T-90, der kostet zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Dollar pro Stück. Und es gibt eben Aufnahmen, die zeigen, wie so eine Drohne für ein paar hundert Dollar so einen Panzer attackiert und dann an einer neuralgischen Stelle trifft und zum Stillstand springt, beziehungsweise sogar vernichtet. Also das meint er damit, dass also so billig Drohnen auch Multimillionen Dollar Kriegsgerät ausschalten können. Das Militär in der Ukraine kommt an die Drohnen, indem, das hört sich alles wirklich absurd eigentlich an, aber indem sie die Sachen einfach bestellen. Also teilweise im Onlinehandel bestellen die Militärs auf eigene Rechnung, die an der Front sind, Drohnen, die sie dann selber modifizieren und ausstatten. Da kommen wir gleich noch drauf. Und natürlich gibt es mittlerweile auch in der Ukraine zig Firmen, Startups, die sich darauf konzentrieren, Drohnen herzustellen. Ich glaube, dass die ganze Drohnentechnik nach diesem Ukraine-Krieg eine ganz andere sein wird.
Before, the sniper was considered to be the most dangerous weapon unit. Now the FPV drone is. If we're talking about reconnaissance drone, then it's also a huge advantage against what it was before, because you can see everything for the kilometers ahead, and it's very hard to play against the drone because you will be spotted very fast, especially at night if you don't have night vision, and the drone has, which is almost always the case. It's extremely hard to act, and the drone will always have an advantage if there is nothing above you which can hide your movements.
Wie ihr gerade gehört habt, das ist ein Kommandeur einer Kompanie, die bei Toretsk im Donbass eingesetzt ist, ist im Osten der Ukraine. Er arbeitet eben wie alle anderen im Grunde genommen Militärs, die an der Front eingesetzt sind, mit Drohnen, aber muss sich eben auch der Drohnen erwehren. Das Problem ist, dass die Russen größtenteils industriell hergestellte Drohnen im Einsatz haben. Das sind Drohnen, die auch nachts operieren können, die also Nachtsichtgeräte an Bord haben, mit denen sie arbeiten können. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Ukrainer noch größtenteils auf zivil hergestellte Drohnen zurückgreifen müssen. Das heißt, da haben die Russen doch deutliche Vorteile durch ihre industriell hergestellten Maschinen. Und ein großes Problem insgesamt, ob das jetzt Drohnen mit Nachtsichtgeräten sind oder nicht, ist, dass das Schlachtfeld immer transparenter geworden ist. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, im Herbst 2022 ist den Ukrainern noch ein überraschender großer Vorstoß im Nordosten des Landes gelungen. Da konnten sie im Raum Kharkiv hunderte von Quadratkilometern Land befreien. Für die Russen, wie gesagt, ist dieser Vorstoß damals völlig überraschend gekommen. Die Ukrainer sind dann mit ihren Panzern bis an die russische Grenze vorgestoßen. Ähnliches ist auch passiert, wenn nicht in diesem gleichen Maßstab, aber überraschend für die Russen. Im November 2022, als Cherson, die einzige von den Russen besetzte Regionalhauptstadt, befreit werden konnte. Und das ist heute so gut wie unmöglich, dass solche Dinge passieren. Also es gibt ja viele, die sich enttäuscht gezeigt haben, was die ukrainische Gegenoffensive anging, die ja im vergangenen Sommer begonnen hatte. Viele hatten ja darauf gesetzt, dass dann ähnliche Erfolge erzielt werden auf dem Schlachtfeld, wie das im Herbst 2022 gelungen ist. Das ist nicht passiert. Es sind taktische kleine Erfolge erzielt worden, aber auch nicht mehr. Und Soldaten auf dem Schlachtfeld erklären, dass eben damit, dass größere Truppenbewegungen gar nicht mehr möglich sind. Also weil diese Drohnen eben ständig am Himmel sind, weil die Drohnen ständig das Schlachtfeld beobachten, ist es einfach nicht mehr möglich, große Truppenbewegungen zu machen. Denn natürlich können die sich hinter der Front, können größere Truppenbewegungen möglich sein. Aber wenn es dann Richtung Front geht, weiß der jeweilige Gegner natürlich sofort, was da gerade passiert. Das heißt, das ganze Überraschungsmoment ist weg. Das macht das Ganze so schwierig, jetzt mit größeren Einheiten anzugreifen. Das haben wir übrigens auch bei der Gegenoffensive erlebt, als die Ukrainer einmal ganz am Anfang dieser ukrainischen Gegenoffensive im Sommer versucht haben, im Süden des Landes durchzubrechen mit vielen gepanzerten Fahrzeugen und da eben sehr, sehr viel an gepanzerten Fahrzeugen verloren haben. Und das hat eben auch was damit zu tun gehabt, dass die Aufklärung aus der Luft entsprechend gut war. Das ist auch ganz spannend zu sehen. Also wenn man unterwegs ist, das haben wir auch gehabt im vergangenen Jahr, als wir uns mal angeschaut haben, befreite Dörfer im Süden der Ukraine, an den Frontabschnitten bei Saporischschja und bei Donetsk, also der südlichen Donetsk-Front, haben wir eben, wie gesagt, befreite Dörfer besucht. Und da war auch in einem Dorf sofort, kaum waren wir da, hörte man plötzlich dieses Sirren in der Luft. Und unser Presseoffizier, der uns begleitet hat, wurde auch hypernervös sofort und hat gesagt, so, wir müssen jetzt hier weg, 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 weg. Dann sind wir eben gerannt und dann ins Auto und mit dem Auto in wirklich brachial schneller Geschwindigkeit weggefahren. Kurze Zeit später hat es tatsächlich auch geknallt. Also es war klar, wir sind da aus der Luft beobachtet worden. Das macht das Ganze natürlich auch für uns als Journalistinnen und Journalisten nicht einfacher, die Arbeit, weil man eben, wie gesagt, die ganze Zeit auch noch in den Himmel gucken muss. Das gab es am Anfang auch des Krieges, natürlich gab es auch da Drohnen, aber das ist jetzt wirklich massiv viel geworden. Drohnen sind aber nicht nur günstiger und Drohnen sind nicht nur da, um Aufklärung zu machen, sondern sie sind auch selbst Waffen. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, dass man damit auch millionenteure Militärtechnik zerstören kann. Und das erklärt uns dieser ukrainische Kommandeur.
The drone is a very precise weapon. If we're talking about regular artillery, it's very, very rarely that it can hit 100% precise, but the drone can, and most of the cases it does. So nowadays we need to think and to equip our positions with the defensive measures against the drones, like nets or something that can stop the drone, it will not explode right inside the trench.
Also Drohnen sind sehr präzise, viel präziser als die normale Artillerie. Also wenn man sich mal vorstellt, so diese russischen Artilleriesysteme, die teilweise aus Sowjetzeiten stammen, die haben teilweise eine Streuung von 400-500 Metern, also ein Ziel wird anvisiert, aber die Granate kann in einem Umkreis von 400-500 Metern runterkommen. Das ist natürlich alles andere als präzise. Die vom Westen gelieferten Systeme, Artilleriesysteme für die Ukrainer sind da deutlich präziser, aber haben natürlich auch noch einen gewissen Streuungsgrad. Und Drohnen können eben komplett und präzise in ein und punktgenau in ein Ziel gesteuert werden. Und insbesondere diese sogenannten FPV-Drohnen, von denen der Kommandeur spricht. FPV-Drohnen sind First-Person-View-Drohnen. Die kann man sich so vorstellen, dass der Pilot, der Drohnenpilot sozusagen das Auge dieser Drohne ist. Also er hat einen Helm auf, ein Visier und sieht das, was sozusagen die Drohne sieht und kann die Drohne dann wirklich präzise ins Ziel reinsteuern. Diese Drohnen, diese FPV-Drohnen, die kosten im Handel so $400-500 und werden dann modifiziert. Wir haben uns das einmal angeguckt auch. an einem Frontabschnitt bei Avdiivka. Avdiivka ist eine Kleinstadt im Osten der Ukraine, die derzeit mächtig umkämpft ist. Und da haben wir eine Spezialeinheit getroffen, die haben uns dann, also nicht nach Avdiivka reingenommen, hatte übrigens auch was mit Drohnen zu tun, dass wir da nicht reingekommen sind, weil die einzige Straße Richtung Avdiivka unter russischer Feuerkontrolle ist und an dem Tag, als wir da reinfahren wollten, war immer im Himmel sehr, sehr viel los, viele FPV-Drohnen unterwegs und haben eben diese Spezialeinheit Leute uns gesagt, also sie nehmen uns da jetzt nicht mit rein. Jedenfalls haben wir dann einen Ruheposten von denen besucht, einen Bauernhof, wo sie eben untergekommen sind nach ihren Einsätzen und da haben sie den Tag damit verbracht, ja, Munition für Drohnen zu basteln, also die Drohnen, diese zivilen Drohnen zu Waffen und umzumodifizieren. Am Küchentisch lag jede Menge Material rum, zum einen Drohnen, zum anderen irgendwelche Granaten, die sie gefüllt haben. Also sie haben die Granaten selber mit so Plastikkapseln haben sie sich gebaut, die haben sie dann vollgestopft mit Sprengstoff. Und das Leitwerk für diese kleinen Bömmchen, die sie sich dann gebaut haben, das haben sie sich aus einem 3D-Drucker machen lassen. Also das ist alles sehr improvisiert, was die Ukrainer da treiben, aber offensichtlich immer noch ganz effizient. Das sieht man an vielen, vielen Videos von der Front, die die Ukrainer immer wieder publizieren, wo man eben sieht, wie präzise diese selbstgebastelten Kampfdrohnen ins jeweilige Ziel reingesteuert werden. Wir haben auch einmal in New York, heißt tatsächlich so dieses kleine Örtchen, auch das ist im Donbass, da haben wir auch mal eine Einheit besucht von Drohnenpiloten, also die darauf spezialisiert waren. Wir packen euch die Folge in die Shownotes rein. Jedenfalls haben wir damals mit einem dieser Drohnenpiloten geredet, der uns dann eben auch erzählt hat, wie gefährlich dieser Job auch für diese Männer ist, die als Drohnenpiloten arbeiten. Denn diese zivilen Drohnen haben das Problem, dass die Reichweite nicht besonders groß ist, also anders als die militärischen Drohnen. Das heißt, sie müssen relativ nah an die jeweiligen Ziele rangehen, ob sie jetzt als Aufklärungseinheiten arbeiten oder ob sie eben mit Angriffsdrohnen arbeiten, aber sie müssen relativ nah ans Ziel ran. Und Drohnenpiloten sind mittlerweile so begehrte Ziele für die feindliche Artillerie, wie beispielsweise Scharfschützen das früher waren, weil sie eben eine große Gefahr sind für den Gegner. Und deswegen sind eben diese Drohnenpiloten immer in großer Gefahr. Beide Seiten setzen mittlerweile massiv Drohnen ein. Also wir reden hier von täglich Tausenden von Drohnen, die eingesetzt werden. Bei manchen Schlachtfeldern ist das, als wäre da irgendwie so ein Karussell in der Luft. Also Drohnen, die einfach ständig über dem Schlachtfeld kreisen, das Schlachtfeld beobachten oder eben ständig auf der Jagd sind nach irgendwelchen Zielen. Der Einsatz hat sich also exponentiell erhöht seit Beginn des Krieges und das wird sicherlich auch noch mehr werden, perspektivisch. Die Frage ist natürlich, wie geht das dann mit den Drohnen weiter? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Ukrainer, dass es in der Ukraine mittlerweile eine ganze Reihe an Start-ups gibt, die nichts anderes tun, als Drohnen zu produzieren, Drohnen zu modifizieren, Drohnen zu verbessern für exakt diesen Kriegseinsatz. Das sorgt natürlich dafür, dass es einen guten Nachschub an Drohnen gibt für die Ukrainer. Trotzdem suchen die insbesondere ukrainischen Soldaten an der Front immer wieder nach Möglichkeiten, an Drohnen zu kommen. Auch wir sind gefragt worden, ob wir Drohnen organisieren können. Können wir natürlich nicht, wir sind Journalisten. Aber das ist also eine Geschichte, die Leute dringend brauchen. Und deswegen hoffen auch viele darauf, dass möglicherweise kampffähigere Drohnen auch vom Westen geliefert werden. Danach sieht es zurzeit nicht aus. Also wenn überhaupt, gibt es Aufklärungsdrohnen. Aber in der Perspektive kann sich der Westen diesen Anfragen, glaube ich, nicht verschließen, zumal die Russen ihrerseits mit diesen Shahid-Drohnen ausgestattet worden sind, diesen iranischen Kamikaze-Drohnen, die kann man sich auch vorstellen wie fliegende Bomben, also relativ groß im Vergleich zu den ukrainischen Drohnen. Sie hören sie an wie so Mufas, ein sehr nervenzerfetzendes Geräusch. Und diese Drohnen werden eben zu Tausenden jetzt hergestellt in Russland. Und Russland hat eben die Möglichkeit, so eine industrielle Drohnenproduktion anzufahren. Die gibt es in dem Maßstab in der Ukraine noch nicht. Also es herrscht da definitiv so ein Ungleichgewicht der Waffen. Klar ist jedenfalls, Drohnen, und das zeigt dieser Krieg in der Ukraine ganz, ganz deutlich, sind die Waffen der Zukunft. Also Drohnen werden sicherlich auf allen künftigen Schlachtfeldern ganz massiv eingesetzt werden. Die ganze alte Waffentechnik ist, was Drohnen angeht, sicherlich im Hintertreffen. Also wenn man sich beispielsweise Panzer anguckt und ähnliche langsame Fahrzeuge, die zwar jetzt in der Ukraine immer noch massiv eingesetzt werden, aber am Ende gegen diese neue Waffe, die Drohnen, ins Hintertreffen geraten. Also ich glaube, nach diesem Ukraine-Krieg wird ja der Krieg, die Kriegsführung eine ganz andere sein, als sie das jemals zuvor gewesen ist. Aber Drohnen verändern nicht nur die Kriegsführung selbst, sondern sie verändern auch das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten. In der Ukraine leiden die Menschen seit Kriegsbeginn unter ständigen Angriffen, Artilleriebeschuss, den Luftangriffen mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und anderen, aber eben auch, und das jetzt gerade in den vergangenen Monaten, wesentlich häufiger unter den Angriffen von oder mit Drohnen.
Did those drones change the life of regular civilians? For sure. Because just imagine that you are returning home in the evening after a completely normal day, and you anticipate that this evening again, maybe there will be a drone attack. Because like for two last months, November and December, only in two evenings, I think, or three evenings, Russians didn't launch those drones towards southern parts of Ukraine. And it truly became a routine. That's why I'm talking about it like so calmly. But actually, it's kind of nerve-wracking mentally. And usually during those attacks, me, my wife and our cat, we spend time in a corridor in our apartment behind two walls. It is so-called two walls rule. When you need to stay behind at least two walls and away from windows, of course. And those drone attacks almost every time cause damage to civilian infrastructure, injure, kill people.
Mitya erzählt, er versteckt sich in Korridoren. Das haben wir auch schon öfter gemacht. Das ist einfach eine Maßnahme, die man unternimmt, um sich vor splitterndem Glas, um vor splitterndem Glas geschützt zu sein. Also wenn irgendwo in der Nähe eines Hauses eine Bombe, ein Geschoss, eine Rakete, was auch immer hochgeht, dann sorgt die Detonationswelle ganz häufig dafür, dass die Fenster zersplittern. Das ist sehr, sehr unangenehm, wenn man dann in so einem Zimmer sitzt, wo die Glassplitter durch die Gegend fliegen. Und deswegen versucht man, also wenn man nicht in einen Luftschutzbunker kommt oder in einen Keller kommt oder wo auch immer hin, dann versucht man sich im Korridor irgendwo hinzusetzen und zu kauern, damit man eben, wie gesagt, vor diesem herumfliegenden Glas geschützt ist. Das Geräusch, was ihr da gerade hört, das ist, ihr habt es schon mal am Anfang dieser Folge gehört, das ist eine Shahid-Drohne, Kamikaze-Drohne iranischer Bauart, die in Russland mittlerweile in Lizenz produziert wird. Das ist ein sehr, sehr nerviges Geräusch, werdet ihr sicherlich gerade festgestellt haben. Hört sich an wie so ein Mofa, finde ich immer, was an einem vorbeifährt, sehr laut, sehr nervenzerfetzend. Als wir im vergangenen Jahr in der Nähe der russischen Grenze mal waren, sind wir also auch in so ein Schützenkram-System reingegangen mit einem Presseoffizier, einem ukrainischen. Als wir plötzlich dieses Geräusch hören und alle sofort in heller Aufregung sind, sich hinschmeißen, Drohne, 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 stellte sich aber dann später raus, dass es so eine Art Motorsense gewesen ist, mit der irgendjemand Gras weggeschnitten hatte. Hörte sich genauso an, aber wie gesagt, man merkt einfach, mittlerweile die Sensibilität, was Drohnen angeht, ist enorm groß geworden. Egal, wo man unterwegs ist, alle gucken immer in den Himmel, schauen oder hören, ob es irgendwo Geräusche gibt. Und sobald sich auch nur irgendwie ansatzweise was zeigt oder man irgendwas hört, muss man sich ja sofort unter irgendwelchen Bäumen verstecken, wenn die denn da sind, oder eben in die Schützengräben, in die Bereiche rein, über die Tarnnetze sind, damit, wie gesagt, die entsprechenden Drohnenpiloten einen da nicht entdecken. Eigentlich hat man bei Drohnenangriffen relativ viel Zeit, in den Luftschutzbunker zu gehen oder in den Keller zu gehen, weil Drohnen recht langsam sind. Also Drohnen sind so wie Marschflugkörper, die fliegen ein paar hundert Stundenkilometer maximal Das sind relativ langsame Geschosse im Vergleich zu ballistischen Raketen, natürlich auch im Vergleich zu diesen Hyperschallraketen, Kinschall, die die Russen mittlerweile einsetzen, die ein paar tausend Stundenkilometer fliegen. Also Drohnen sind vergleichsweise langsam. Also eigentlich hat man Zeit, in den Keller zu gehen, wenn Luftalarm ausgelöst wird, wenn Drohnenschwärme kommen. Aber viele Menschen haben sich mittlerweile so sehr an den Krieg gewöhnt, dass sie das eben nicht machen, weil ihnen das alles so nervig ist, weil eben ganz häufig jede Nacht, also zum Beispiel in Odessa in den vergangenen Wochen, eigentlich fast jede Nacht irgendwie Luftalarm ist. Deswegen gehen die Leute dann in die Korridore ihrer Wohnungen.
And because of Shahed drones, my family had quite unique, in a bad way, New Year celebration this time. It was almost midnight when the drone attack began, and one of those drones flew right over our house, like above our house. And we barely managed to open champagne like in 3 seconds before the New Year. It was a strange experience.
Der Krieg, der hört also auch nicht an den Feiertagen auf, wie ihr gehört habt. Also Mitya, der sozusagen gerade die Flasche Sekt aufmacht, um mit seiner Frau anzustoßen, muss dann in den Korridor stattdessen. Und Drohnen beeinflussen diesen Krieg, so wie kaum eine andere Waffe. Nicht nur die Kriegsführung selbst und das, was die Militärs machen, sondern eben auch das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten. Und ich habe es ja kurz vorhin angedeutet, auch dass die Arbeit von Journalisten wird dadurch nicht einfacher. Wir müssen also, wenn wir an die Front gehen, immer wieder gucken, fliegt da eben irgendwas über uns. Wir müssen sehr aufmerksam sein, man muss ständig in Deckung gehen, wenn man den Eindruck hat, da sind Drohnen unterwegs. Auch für uns Journalistinnen und Journalisten sind die Drohnen ein zunehmender Faktor. Leider können wir übrigens keine Drohnen einsetzen, um Luftaufnahmen zu machen. Das ist uns verboten vom Militär. Wir können deswegen keine Drohnen einsetzen, weil es Kriegsgebiet ist. Und wenn irgendwas in der Luft ist, von dem man nicht weiß, was das da ist, also es müssten ja im Grunde genommen alle Soldatinnen und Soldaten, die an der Front sind, darüber informiert sein. Pass auf, macht euch keine Sorgen, das ist jetzt gerade eine Giorno-Drohne und das Ganze wäre natürlich viel zu aufwendig und insofern ist uns das strikt untersagt und ich glaube, das würde uns auch nicht gut tun, wenn wir das dennoch machen würden, weil wir dann ziemlich schnell unsere Akkreditierung loswerden und das Schlachtfeld verlassen müssen. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren bei Spotify oder Apple Podcast. Gerne auch weiterempfehlen an Freundinnen und Freunde, Verwandte oder sonstige liebe Menschen. Produziert hat diese Ausgabe meine Kollegin Anja Wölker, mit der ich seit Anfang an zusammenarbeite. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt mit Feedback, Kritik, Fragen oder was auch immer, dann gerne unter ukraine@funkemedien.de. In den kommenden Tagen breche ich übrigens wieder auf in die Ukraine und hoffe, dass ich da dann wieder neue und spannende Geschichten mitbringen kann für die nächsten Folgen unseres Podcasts. So fühlt sich Krieg an. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.